Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Hans-Christian Gunga ist Mediziner, Geologe, Paläontologe. Er ist der stellvertretende Direktor des Instituts für Physiologie an der Berliner Charité. Und sein Arbeitsgebiet ist der Weltraum. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Welches war Ihre letzte Weltraummission, Herr Gunga?
Ja, die läuft gerade noch.
Welche
ist es? Ich fliege morgen nach Houston für Nachuntersuchung. Frau McLean.
Okay. Die, Frau McLean war wie lange im All?
Die war 6 Monate im All und ist jetzt seit Juli wieder unten auf der Erde. Und ich untersuche sie sozusagen 3-mal, nachdem sie jetzt hier in den 2 Monaten sich aufgehalten hat, um zu sehen, wie sind die Veränderungen im Vergleich zu den Veränderungen, die wir während der Mission gemessen haben.
Was war, was diese Person angeht, Ihr allererster Eindruck? Wie gut hat sie das halbe Jahr im Weltall weggesteckt?
Also ich war beeindruckt darüber, wie völlig, aus meinem Blick jedenfalls, ungerührt sie an sich war. Sie war cool, würde man vielleicht sagen, aber eine Coolness, die Souveränität, beispielsweise nicht nur cool, sondern die ist einfach souverän. Ja. Die es gibt, das habe ich so aus meinen Jahren mit Raumfahrern und Rinnen gemerkt, es gibt sehr unterschiedliche Typen, aber was auffällt, ist, sie sind sehr, sehr konzentriert in der Regel und wissen bestimmte Handlungsabläufe, die man haben muss, genau zu befolgen.
Wobei ich vermute, die werden ja auch nach bestimmten psychischen Kriterien ausgesucht, damit sie halt eine hohe Belastbarkeit mitbringen.
Genau, eine hohe Belastbarkeit und eben die Fähigkeit, wenn sie bestimmte Abläufe trainiert haben, die auch so entsprechend abzurufen und nicht groß herum zu experimentieren. Das ist manchmal wichtig. Manchmal muss man auch improvisieren können. Aber erstmal, da ist so eine Vielzahl von Experimenten rumfahren, müssen sie im Prinzip wie nach einem Handbuch das Ding abarbeiten können.
Und wie extrem cool die sein müssen, das zeigt ja auch das Beispiel von Neil Armstrong, der mit der Mondfähre noch bis auf glaube 13 oder 17 Sekunden Sprit
runtergebracht hat. Wenn man im Hinterkopf hat, also wenn du jetzt noch ein bisschen zu lange hier rumfährst, ist das dein Parkplatz. Ja. Also das ist schon eine coole Geschichte, wenn man weiß, wie eng sozusagen der Energiebedarf oder wie die Menge ist, die man zur Verfügung hat, das spitzt sich dann zu.
Was die körperlichen Folgen angeht, haben Sie beobachtet, dass Astronauten auf eine unterschiedliche Art und Weise diese Zeit im Weltraum dann verarbeiten und wegstecken?
Das sieht man zum Beispiel daran, wie stark der ein oder andere Astronaut trainiert. Es gibt einige Astronauten, die machen das, die müssen normalerweise jeden Tag 2 Stunden trainieren, um ihren Körper, insbesondere Muskulatur, Herz-Kreislauf in Schwung zu halten.
An Bord der Raumfähre.
An Bord der Raumstation, mit verschiedensten Geräten, Laufbahn, Training. Aber es gibt auch welche, die lassen es mal ein bisschen leichter angehen und dann, wenn die Mission zu Ende geht, legen sie dann noch ein paar Trainingseinheiten zu, weil richtig belastend wird an sich die Phase, ist noch nicht mal oben, sondern dann, wenn sie herunterkommen. Und das ist eine ziemlich, wie man von Astronauten hört, eine ziemlich rupfige Angelegenheit.
Sie sind erstmal Geologe und Paläontologe. Was ist ein Paläontologe?
Ein Paläontologe ist jemand, der sich mit dem ausgestorbenen Leben auf unserem Planeten beschäftigt. Und als viel unbekannter meiner Ansicht nach sind, was Physiologen machen. Das ist nämlich derjenige, der sich mit dem lebenden Organismus jetzt beschäftigt.
Okay, auf den Physiologen kommen wir gleich. Was den Paläontologen angeht, Sie haben ja auch erzählt, so eine knappe Stunde südlich von Stuttgart gibt es Holzmaden.
Ja.
Und da finde ich im Museum was?
Ja, in dem Museum von Hauf finden Sie wunderbare, einzigartige Fossilien aus dem Jurameer, die so gut erhalten sind, dass wirklich im Museum, allen großen Museen dieser Welt wird man ein Exemplar aus dem Museum Hauf finden, weil die eine besondere Art hatten, diese Fossilien zu präparieren.
Wie alt sind diese Fossilien?
170 Millionen Jahre. Plus, minus 10 Millionen Jahre.
Das kann man zuverlässig zurückdatieren?
Das kann man sehr genau zurückdatieren. Da gibt es verschiedenste Untersuchungen, die das belegen.
Dann haben Sie zum Geologen und zum Paläontologen noch den Mediziner draufgesattelt. Warum?
Also mich hat immer fasziniert, wie Organismen funktionieren an sich. Die Paläontologie hat ein sehr großes Schwergewicht in der Beschreibung von ausgestorbenen Skeletten etc. Relativ selten, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als ich Geologie, Paläontologie studiert habe, hat man sich noch nicht so intensiv mit der Funktion beschäftigt. Und ich habe gemerkt, es fehlt mir irgendwie, und ich hatte die Möglichkeit, glücklicherweise von zu Hause, dass sie sagen, okay, wenn dich das interessiert, dann studierst du halt.
Okay, haben Sie gemacht, dann haben Sie den Facharzt noch gemacht für, jetzt sind wir bei dem Begriff Physiologie.
Ja.
Physiologie steht für?
Da wird man sehr schnell als Physiologe in alle möglichen anderen Berufssparten, Physiotherapeut, Psychologe, Psychiater. Ein Physiologe, der untersucht sozusagen, wie der Mensch funktioniert. Normalerweise erlebe ich immer wieder, dass ein Großteil der Bevölkerung davon ausgeht, dass man das weiß. Nur, dass man nicht weiß, wie bestimmte Erkrankungen nicht von denen. Aber das ist gar nicht der Fall. Sondern wir wissen bei vielen Funktionen im Organismus noch gar nicht genau, wie das funktioniert. Es ist toll, dass das so funktioniert, aber wie das ist, das untersucht ein Physiologe.
Und Ihr Spezialgebiet dann obendrauf ist extremste Lebensbedingungen und wie komme ich da mit meinem Organismus klar.
Und deswegen, das ist mein wissenschaftlicher Ansatz, dass ich sage, ich untersuche Menschen, die sich in Extremsituationen befinden, um zu sehen, wie weit dieses System Mensch getrieben werden kann und welche Regulationsmechanismen dann auftreten oder wo in der Regel die schwachste Stelle ist. Das kann sehr unterschiedlich sein. Das muss nicht physiologisch sein, das kann auch psychologisch sein.
Es gibt ja Leute, die sagen, es ist unfassbar, was Menschen alles aushalten können. Also ein Beispiel, das mir spontan einfällt, wie Menschen beispielsweise vor vielen, vielen Jahren Konzentrationslager überlebt haben. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, unter extremen Bedingungen hat unser Körper verschiedene Mechanismen, die er in Gang setzen kann, um sein Überleben zu garantieren. Diejenigen, die in Konzentrationslagern unter fürchterlichsten Bedingungen, Wochen, Monate aushalten, die müssen bestimmte Funktionen in Gang setzen, damit sie das tun. Das heißt, ich muss meinen Stoffwechsel, wenn es geht, heruntersetzen. Ich muss mich psychologisch damit auseinandersetzen. Ja. Und das ist ein Beispiel. Es gibt andere, sei es jetzt die Höhe, sei es jetzt beim Tauchen, sei es in der Wüste, wenn man kein Wasser hat. Genau das sind die Modelle, an denen wir uns gerne sozusagen damit beschäftigen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit unserem heutigen Leutegast, dem Weltraummediziner Professor Hans-Christian Gunga. Herr Gunga, wie oft waren Sie schon schwerelos in Ihrem Leben?
Ich war während einer Mission, wo man Parabelflüge durchführt, für mehrere Phasen, die sind 20 Sekunden schwerelos oder 25 Sekunden.
Schwerelos.
Da kann man die Schwerelosigkeit nachempfinden, was ich sehr interessant fand.
Verzeihen Sie, was sind Parabelflüge?
Parabelflüge werden durchgeführt mit einem Airbus, der besonders nochmal ausgestattet ist. Aber wenn Sie sozusagen eine Kurve fliegen, in der Sie mit Ihrem Airbus erst sehr steil ansteigen, dann die Triebwerke ausschalten und dann wie so eine Wurfparabel. Wenn Sie vorstellen, Sie werfen einfach nur mal ein Shift hoch, dann hat eine bestimmte Parabel. Und wenn man das genau fliegt, dann hat man in einer bestimmten Phase dieser Wurfparabel, hat man für 20 Sekunden lang Schwerelosigkeit in dem Objekt, in dem Sie sich da befinden.
Wie ist das Gefühl in diesen 20 Sekunden?
Das ist äußerst interessant. Ich lag bei dem ersten Flug, den ich hatte, lag ich unten auf dem Boden. Und dieses ganze Flugzeug innen drin ist ausgestattet wie so eine Gummizelle und Schaumstoff. Und während des Anstiegs werden sie sozusagen in den Schaumstoff reingedrückt. Und wenn die Schwerelosigkeit jetzt kommt, wupp, dann geht auch der Schaumstoff hoch. Und sie gehen wie so auf so einem fliegenden Teppich mit Aladdin, schwebt auch immer der Körper. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist schwer, die Arme heben sich, die Beine heben sich und dann ist man, ja, dann ist man schwerelos. Und das geht aber dann, leider Gottes, nach 20 Sekunden genauso abrupt, wie es kam.
Aber diese, auch wieder zu Ende. Diese Eigenwahrnehmung, die ist dann plötzlich total verändert für diese 20
die
Sekunden.
Die Eigenwahrnehmung ist insofern verändert, dass sie merken, sie haben keine, es ist nichts mehr, was drückt. wo sie aufpassen müssen, und das ist wirklich, das wird ihnen aber auch vorher vom Team und von den vorbereitenden Ärzten und Ingenieuren genau, sie dürfen dann in diesen Missionen nicht ihren Kopf bewegen, denn das ist eine Irritation dann für ihr Gleichgewichtsorgan, weil sie sehen dann mit dem Auge, dass sie sich bewegen, aber ihr Gleichgewichtsorgan innen drin nimmt das nicht wahr. Ja. Und das führt dazu, dass sie wirklich spontan erbrechen können. Und das ist natürlich okay. In der Schwerelosigkeit nicht so schön, auch nicht dann für die Nachbarn, die dabei sind.
Hm. Also 20 Sekunden ist ja ein durchaus überschaubarer Zeitraum.
Es ist nicht nur einmal. Sie haben dann die 20 Sekunden, dann kommen 30 Parameter hintereinander. Okay. Also es ist nicht nur 20, ein paar Minuten kriegen Sie schon zusammen.
Also da sind Sie am Ende des Tages dann durchgenudelt.
Ja, und wenn Sie bei der ersten Parabel, wenn es Ihnen bei der ersten Parabel schlecht wird und Sie haben noch 29 weitere vor sich, dann werden Sie nie wieder so ein Flugzeug besteigen.
Das ist es Ihnen schlecht geworden?
Nein, mir ist nicht schlecht geworden. Mir ist auf gut Deutsch mulmig, wenn man sich darunter was vorstellt. So ein leichtes mulmiges Gefühl.
Was bewirkt die Schwerelosigkeit bei einem Astronauten oder Kosmonauten, der 400, 500 Tage im All ist?
Das muss man tatsächlich mehrere Phasen packen. Den ersten 7, 8 Tagen hat der Kosmonaut oder Astronaut genauso mit solchen Problemen zu kämpfen wie ich, wenn ich ganz kurz in der Schwerelosigkeit bin. Also dass dann relativ schlecht wird, dass ein hohes Druckgefühl im Kopf haben. Und dann gibt es verschiedene Phasen, wo sich das Herz-Kreislauf-System entsprechend an die Schwerelosigkeit anpasst. Und damit das es nicht zu sehr anpasst, müssen die eben sehr viel trainieren.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Professor Hans-Christian Gunga, der als Weltraummediziner seit langem viel zu tun hat mit Astronauten, Kosmonauten, die zurückkommen aus dem All und die ihnen welch schöne Geschichten in der Summe erzählen?
Tja, was man eigentlich von allen erstmal hört, wenn man sie dazu in den kurzen Treffen sozusagen, die man gemeinsam hat, ist tatsächlich dieser der Blick auf die Erde und die auch die offensichtliche Verwundbarkeit, die diese Erde hat, wenn man, was der eine oder andere Astronaut berichtet, dass wirklich diese Atmosphäre da nur so ein ganz kleiner, dünner Horizont ist, wo man merkt eben, da sind wir doch eine ziemlich empfindliche Ökosystem, wenn wir das durcheinander bringen, haben wir Schwierigkeiten auf diesem Planeten.
Und allein ausgesetzt in einem riesengroßen Weltall.
Das kommt hinzu. Nun sind die ja permanent in Bewegung. Insofern läuft natürlich immer auch unten sozusagen so ein Film ab.
Ja.
Und ich kann mir aus den Erzählungen erst, dass man, die sagen auch, sie am Anfang haben sie gesucht, wo sie aufgewachsen sind oder so etwas. Aber nachher haben sie gesehen, okay, das ist eigentlich nachrangig. Das ist das Ganze gehört zusammen. Ich sehe keine Grenzen mehr sowieso nicht mehr. Ich sehe nur noch, dass es eben Kontinente gibt. Es gibt mehr. Und
ist alles eins.
Ist es alles eins. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der in die Raumfahrt beigesteuert hat in diese 50 Jahre.
Also Alexander Gerst hat mal in dieser Sendung gesagt, was die Kollegen angeht, andere Astronauten, ob das Russen sind, Amerikaner, da ist eigentlich von Anfang an eine große Verbundenheit und fast in jedem Fall seien da auch richtig tiefe, lebenslange Freundschaften entstanden.
Das glaube ich gern, denn entscheidend bei aller, sagen wir mal, kognitiven Fähigkeit und besonderem technischen Verständnis, was die einzelnen Astronauten mitbringen für den Job, ganz, also fundamental entscheidend ist, wie arbeite ich im Team?
Ja.
Wie arbeite ich im Team und wie kann ich auch mir als Individuum immer noch ein etwas ganz kleines Privates halten? Ja, also das ist offensichtlich nicht so leicht. Mhm. Das kann sich jeder ja vorstellen, der vielleicht mal auf einem Segelboot gewesen ist. Wenn ich mit 6 Leuten schon mal eine ganze Woche auf einem Segelboot war, da wird's nachher eng. Die Geschichten sind alle erzählt. Und wenn ich mit den Astronauten sage, dieser kleine private Bereich, der muss irgendwie erhalten bleiben.
Ist dieser Alexander Gerst letztlich in fast jeder Beziehung der ideale Astronaut, weil er die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, die intellektuellen Voraussetzungen mitbringt, teamfähig ist und diese Zeit im Weltall auch offenkundig sehr gut wegstecken kann?
Ja, gut, sonst hätten wir ihn auch nicht zum Commander der Raumstation gemacht. Das war das erste Mal. Also das ist schon wirklich ein Auszeichnung und die wird nicht einfach so jemandem zuteil, weil er dort oder dort herkommt. Da müssen schon bestimmte Qualifikationen und eine Verlässlichkeit, auch in Extremsituationen. Ich meine, solange alles eine Routine ist, ist ja gut. Aber auch bei so einer Mission passiert ab und zu mal was Unvorhergesehenes und dann müssen sie in der Lage sein, vernünftig zu handeln.
Und in der Lage war er ja auch. Da gab es ja auch ein paar schwierige und heikle
Situationen. Richtig, genau. Und das, aber dann eben auch das Team so zusammenzuhalten und bestimmte Richtlinien zu folgen, die halt schon vorher durchaus eingeübt werden. Aber jeder, der schon mal in einer extremen Situation weiß, dann kann auch schnell mal was durcheinander kommen. Oder man kann vielleicht das eine oder andere vergessen. Aber das ist natürlich, deswegen sind das Profis.
Ja. Am Tag zu heiß und nachts zu hell. Das ist der Titel eines Buches, das Sie aktuell veröffentlicht haben. Ausgehend, Herr Gunga, von unserer Grundausstattung, relativ konstante Körpertemperatur von 37 Grad, mit relativ, glaube ich, geringen Abweichungsmöglichkeiten nach oben und nach unten.
Ja, was also den Körperkern angeht. Also das heißt, die Organe, Gehirn, Herz, Lunge, Nieren, Leber, die müssen bei 37 Grad sein. Da sind über den Tag hinweg nur ganz, ganz geringe Schwankungen. Es ist 0,5 Grad schwankt das. In der Regel haben wir morgens zwischen 5 und 7 Uhr die geringste Temperatur, also 36,5 und abends dann 37. Deswegen im Übrigen sind zum Beispiel sportliche Veranstaltungen, wo sie Kurzstrecken laufen, wo sie eine hohe Körpertemperatur, die sind meistens abends, 6 Uhr abends. Das hat nicht nur was mit dem Sendetermin zu tun, sondern auch mit der Leistungsfähigkeit.
Aber wenn Sie es ansprechen, es gibt ja auch so Halbmarathons oder Marathonveranstaltungen, die, keine Ahnung, im Juli, im August stattfinden, mitten am Tag, mit brütend heißen Temperaturen. Ist das,
das
klug,
also,
sowas zu veranstalten?
Da würde ich sagen, das ist nicht klug. Es sollte in den Morgenstunden sein, das heißt 8, 9 Uhr Start, damit auch die letzten spätestens dann um 10, 11 Uhr durchs Ziel gegangen sind. Kommt ganz auf die Strecke an. In der Tat muss man da aufpassen, weil während dieser körperlichen Belastung können dann Temperaturen auftreten, die durchaus bei 39, 40 Grad liegen, und bei extrem guten Sportlern können die Temperaturen sogar über 40 Grad gehen. Aber das müssen sie lange trainieren.
Es gibt, was die Außentemperatur angeht, eine Zahl, 54 Grad hat man, glaube ich, im Death Valley gemessen. Mhm. Und jetzt 2017 in irgendeiner Stadt im Iran. Mhm. Kann man bei 54 Grad dauerhaft leben?
Nein, das sind sozusagen schon die Spitz- und die Endwerte. Und die ja auch nur punktuell im Augenblick auf der Erde irgendwo gemessen werden. Wichtig für uns ist meiner Ansicht nach sind zwei Zahlen. Und hier ist es nicht nur die Temperatur, sondern auch die nächste Zahl, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit. Wir fühlen uns wohl bei 24 Grad sogenannter Web Bulb Globe Temperature. Das ist die Feuchte und die Lufttemperatur und noch so ein paar andere Strahlungstemperaturen spielen da eine Rolle. Bei 34 Grad Web Bulb Globe Temperature können wir nur noch die Hälfte körperlich leisten wie bei 24 Grad.
Und bei 44 Grad?
Sind wir nicht in der Lage, das zu machen. Das hört schon nicht bei 44, sondern bei 38 Grad sind wir nicht mehr in der Lage, körperlich zu arbeiten. Und das ist meiner Ansicht nach auch das Problem, was wir teilweise jetzt schon im Bereich insbesondere der Sahelzone sehen. Denn da haben wir in den Sommermonaten von Mai bis September haben wir Temperaturen von 36, 37 Grad Web Bulb Temperature. Und das wird uns Probleme bereiten.
Ja, aber was ist, wenn es immer heißer wird auf der Erde, wir die Probleme nicht nur bei uns in den großen Metropolen kriegen, sondern dass in Afrika die Temperaturen da zusätzlich nochmal steigen?
Ja, genau. Da ist es sozusagen, hier freut man sich vielleicht an der Nord- und Ostseeküste, dass es dann noch ein, zwei Grad wärmer wird. In dem Bereich, und das ist sehr richtig, dass Sie das hervorheben, im Bereich der Sahelzone südlich von Afrika wird aufgrund dieser Temperaturerhöhung, wenn da nur 1-2 Grad mehr hinzukommen, werden die Leute dort unten sich nicht mehr ernähren können. Wir reden auch nicht nur über ein paar Leute, sondern wir reden über 300 Millionen Menschen, die in der Sahelzone leben. Und das Entscheidende dabei ist, 90% von diesen 300 Millionen leben von subsedentär Agrarwirtschaft. Das heißt, die können nur von dem leben, was sie selber anbauen.
Okay.
Wenn Sie jetzt aber 1-2 Grad noch zunehmen und Sie können nur noch die Hälfte der Zeit arbeiten, dann heißt das natürlich auch, Sie haben nicht genügend zu essen. Und wenn Sie nicht genügend zu essen haben, dann werden die Preise sozusagen natürlich auch für die Güter entsprechend ansteigen.
Und wir kriegen eine Klimaflüchtlingswelle möglicherweise ungeahnten Ausmaßes.
Aufgrund der sich daraus entwickelnden sozialen Engpässe, die sich ernährungsmäßig insbesondere da entwickeln werden.
Was den Menschen angeht in Verbindung mit Kälte, wie viel halten wir aus? Wie viel Grad nach unten kann es gehen? Und wir kommen da unbeschadet raus?
Ja, also wir haben ja gerade davon gesprochen, dass wir 37 Grad normalerweise als Kerntemperatur in unserem Organismus brauchen. Wenn wir nur 1,5 Grad, erst recht erst 2 Grad darunter sind, also bei 35 Grad, ja, müssen wir als Physiologen schon erste vermehrte Fehler beim Rechnen, bei der Konzentration. Wenn sie 3 Grad darunter sind, dann haben sie schon deutliche Einschränkungen, Gespräch zu folgen, ihre Sprache wird verwaschen. Aha. Wenn sie 4 Grad darunter sind, werden sie schon, ist das schon ein klinischer Befund. Also das ist wirklich, man muss sich der Bürger macht sich gar keine Vorstellung davon, dass wir alle auf 1 Grad genau unsere Körpertemperatur halten müssen.
Ja, was diese großen Abweichungen nach unten angeht, also diese Verwirrtheitszustände, das erklärt ja auch, warum Himalaya-Bergsteiger in der sogenannten Todeszone ab 7000 Meter furchtbar falsche Entscheidungen treffen, die dann möglicherweise zum Tod führen.
Ja, zum Beispiel, dass sie sich anfangen zu entkleiden, obwohl sie draußen minus 30 oder minus 40 Grad haben. Das sind typische Erscheinungen, die im Rahmen einer Unterkühlung auftreten. Und wenn sie sich in diesen Regionen aufhalten, auch wenn sie Schutzkleidung haben, in der Peripherie zunächst, also in den Fingern und Ohren und Nase, das muss alles geschützt sein, mit hohen Windgeschwindigkeiten können sie innerhalb von, wenn sie die frei aussetzen, haben sie in ein paar Sekunden oder Minuten haben sie dort Erfrierung oder Sekunden. Ja. Also der Körper, wir sind, um das mal kurz zu fassen, wir sind an sich relativ wenig an Kälte angepasst. Wir sind Organismen, die sind in einem trockenen, relativ warmen Klima aufgewachsen und wir haben wesentlich mehr Möglichkeiten, Hitze abzuwehren als Kälte.
Ich erinnere mich an eine Sendung mit Reinhold Messner, der auf die Frage, wie denn dieser Tod, dieser Erfrierungstod eigentlich sei, gesagt hat, es sei ein Märchen zu glauben, das sei ein schöner Tod.
Mhm. Ja, also Physiologe kann ich das sicherlich nachvollziehen, weil bevor sie dann erfrieren, müssen sie ja noch durch verschiedene Stadien hindurchgehen. Der Körper bekommt also mit, dass ihre Körpertemperatur, der fängt zunächst leicht nur an zu zittern. Der wird dann wirklich, der gesamte Körper wird anfangen zu zittern, um dadurch Wärme entsprechend zu erzeugen. Wenn dann die Energievorräte in den Muskeln erschöpft sind, das ist meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde maximal im Zittern, dann wird die Körpertemperatur langsam abfallen. Irgendwann wird man dann bewusstlos werden. Aber dass der Übergang jetzt geradezu höchst angenehm ist, weil man dann einfach hinwegschnummert, so ist das, man hat eine gewisse Zeitspanne, der man sich da entsprechend aussetzt.
Und das Blut zirkuliert dann da, wo es halt lebens- und überlebensnotwendig
ist. Richtig, also sie machen, das kommt hinzu, deswegen haben sie auch leicht Erfrierungen zum Beispiel an den Fingern, weil die gesamte Peripherie, also Extremitäten, Füße, Hände werden weniger durchblutet und das Blutvolumen konzentriert sich auf ihren Organismus. Sie haben sozusagen eine sehr, sehr kalte Schale, wenn man so will, und einen noch hoffentlich lange genug erhöhten Körperkern.
Es gibt einen Menschheitstraum, der da heißt Mars-Mission. Wann fliegen die ersten Menschen zum Mars, Herr Gunga?
Also ich vermute mal so zwischen 2030 und 2035, das ist eine relativ günstige Konstellation zwischen Erde und Mars.
Also in 10 bis 15 Jahren. Wie viel Zeit muss man einrechnen? Hinflug, dort bleiben plus Rückflug, 3 Jahre?
Ungefähr 1000 Tage. Ja, das ist im Augenblick, wenn man die jetzigen Antriebssysteme zugrunde legt, kommt man nicht unter 1000 Tage hin. Das hängt einfach mit der Konstellation zusammen. Die Leute müssen dann 400 Tage ein bisschen mehr auf dem Mars bleiben und können dann zurückkommen.
Mond ist dann die Zwischenstation?
So ist es gedacht, halte ich auch eigentlich für vernünftig.
Warum?
Weil man erstmal bestimmte Dinge testen muss, welches Equipment sich besonders dazu eignet. Es könnte auch in dem einen oder anderen Fall ganz günstig sein, wenn man die Teile sozusagen erst zusammenbaut im All und dann auf die Reise schickt oder schon mal Proviant vorausschickt und dann den Menschen nach. Wäre ja auch ganz sinnvoll. Da muss man nicht so ein großes Schiff, sondern hätte 2 Schiffe, die da hintereinander starten.
Ist da auch schon angedacht, in welcher Bestückung man da hochfliegt? Also wie viele Menschen, Leute? Frauen, Männer?
Ja, also normalerweise geht man von mindestens einer Crew aus von 6 Leuten bis 8 Leuten, die man braucht, weil sie in den verschiedenen Systemen brauchen sie Spezialisten, die sich da auskennen.
Die müssen körperlich in absoluter Topform sein, die müssen extrem teamfähig sein.
Ja, sie müssen vor allen Dingen fangen damit. Sie müssen extrem teamfähig sein. Was die körperliche Konstitution dann, ja, sicher, sie sollten keine Erkrankungen haben. Ja, sicherlich, sie sollten physisch belastbar sein. Aber wir brauchen da jetzt auch keine Hochleistungssportler, weil das würden sie im Prinzip sowieso verlieren, wenn sie da in der Schwerelosigkeit sind. So viel können sie gar nicht trainieren, um das entsprechend aufrechtzuerhalten. Also ein gut trainierter Organismus, der besonders teamfähig ist und auch sonst über eine spezielle Aufgabe jetzt verfügt, die er da übernehmen kann.
Es gibt ja russische Kosmonauten, die zum Teil 400, 500, 600, 700 Tage insgesamt gerechnet dann im All waren. Mit welchen Beeinträchtigungen sind die zurückgekommen, als man die dann untersucht hat?
Also was sich offensichtlich im Laufe der letzten Jahre gezeigt hat, ist, dass sie einen gewissen Verlust in ihrem Skelett an Calciumphosphat haben. Ja. Also nicht nur die Muskelmasse wird abgebaut, das geht sehr rasch, da verlieren sie 20-30% in den ersten zwei Monaten, naja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dann pendelt sich das ein. Der Knochen verliert, weil das ist ein System, das skeletomuskuläre System, das verliert an bestimmten Stellen im Körper relativ viel pro Monat. 2, 3, 4, 5%, insbesondere an anderen Stellen weniger. Aber sie bekommen dieses Calcium nachher, wenn sie wieder auf der Erde sind, nicht zu 100% wieder in den Knochen hinein. Also da ist ein Defizit.
Wie ist es mit der Strahlung? Also die kriegen ja richtig viel Strahlung.
Ein super Problem. Was ich glaube, eins der herausragenden psychologischen Probleme ist die Strahlung. Eigentlich für Langzeitmissionen das Hauptproblem, was es zu lösen gilt.
Hat man eigentlich festgestellt, bei den Astronauten, Kosmonauten, die besonders lange im All waren, dass die jetzt häufiger an Krebs erkranken als andere?
Wir haben jetzt knapp über 500, die genaue Zahl weiß ich nicht, zwischen 500 und 600 Astronauten im All gehabt, unterschiedlich lang. Das reicht statistisch noch nicht aus, dass man da finden kann, also nach meinem Kenntnisstand, dass man da ein erhöhtes Krebsrisiko hat aufgrund der Strahlung. Aber ganz klar, die haben sich alle noch im erdnahen Raum bewegt, abgesehen von denjenigen, die auf dem Mond waren. Wenn wir wirklich durch eine interplanetare Flucht, da haben wir keine Erfahrung drin. Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Also der Mars, wenn wir denn dahin fliegen, extrem lebensfeindlich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Professor Hans-Christian Gunga, Professor für Weltraummedizin. Das stimmt, was ich bislang unterschlagen habe, ist der komplette Titel Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelt. Deshalb wichtig, weil Sie sich nicht nur um die paar Menschen kümmern, die oben im Weltall waren, sondern um die vielen auf der Erde. Und die extremen Umwelten oder Umwelteinflüsse und Umweltveränderungen nehmen halt zu. Kann man so formulieren.
Das kann man so sagen. Ich meine, früher hat man sozusagen untersucht, Leute, die sich in extreme Umwelten begeben, aber wir sitzen hier in Stuttgart, Sie wissen selber, wenn wir eine Hitzewelle haben, das sammelt sich hier im Tal. Das ist schon auch deine.
Gut, ja.
Ja, das ist schon eine extreme Bedingungen, die da auftreten können.
Die Bedingungen auf dem Mars wären gänzlich anders. Keine Hitzewelle, dafür extreme Temperaturschwankungen. Vor allem geht es richtig in den Keller.
Ja, minus 60, minus 50, minus 80 Grad in der Nacht, kann gut sein. Tagsüber auch mal in den Sommermonaten auch ein paar Grad im Plus.
Kein Wasser?
Kein Wasser. Es gibt offensichtlich in verschiedenen Kratern fossiles Wasser, also altes Wasser, was sich dort gehalten hat. Aber das muss man nochmal genau untersuchen, wie viel und an welchen Stellen.
Kein Sauerstoff?
Kein Sauerstoff, kaum Atmosphäre sowieso. Das ist nur 1% der Dichte wie hier auf der Erde. Also man wird sich da schützen müssen.
Auch wegen der Strahlung?
Auch wegen der Strahlung. Da gibt es ja, wie der eine oder andere wahrscheinlich auch schon gesehen hat, in entsprechenden Dokumentationen die Überlegung, dass man eben die ersten Stationen in solche Lavatunnel verlegt. Also für mich kommt das immer so vor, als wenn der Mensch nach 100.000 Jahren wieder in die Höhle zurückkommt, wenn er auf den Mars kommt. Also in gewisser Weise ist das so.
Ja, also Sie haben vorhin gesagt, man geht davon aus, dass man mit einem Team von 6 Astronauten, Kosmonauten da nach oben geht. Menschen, die psychisch natürlich unfassbar viel aushalten müssen, weil wenn das Ganze 3 Jahre dauert, das ist ein wahnsinnslanger Zeitraum.
Ja, und die müssen halt auch miteinander auskommen, auch unter den widrigsten Bedingungen. Ich denke, das wird eine besondere Herausforderung sein. Das haben auch die verschiedenen Raumfahrtagenturen erkannt und seit den 1990er Jahren, insbesondere die Europäische Raumfahrtbehörde, mehrere Studien gemacht, wo man Menschen für verschiedene Zeiträume isoliert hat und dann zu gucken, wie die miteinander auskommen. Oder auch nicht auskommt, das ist auch interessant.
Dann gibt es natürlich Worst-Case-Szenarien, die sicher durchgespielt werden, vielleicht auch trainiert werden. Was ist, wenn einer der Astronauten lebensbedrohlich erkrankt?
Ja, was macht man? Also es gibt nach den bisherigen Vorstellungen gibt es dann bestimmte Richtlinien, die der einzelne Astronaut zu unterzeichnen hat. Also wie sollte im Fall einer jetzt hier eine Erkrankung, wie sollte mit ihm umgegangen werden? Dann stellt sich auch die Frage, was passiert mit dem Leichnam dann? Wird der an Bord behalten oder wird der in einer Zeremonie aus dem Raumschiff ins All befördert? Das muss man vorher klären. Für solche Situationen gibt es dann sozusagen Richtlinien, die jedem der Astronauten vorher bekannt sind und an die er sich dazu halten hat.
Wir werden sehen, wie es kommt. Sie haben ja prognostiziert, irgendwann zwischen 2030 und 2035, noch ein bisschen Zeit bis dahin. Sie fliegen jetzt erstmal nach Houston?
Morgen, ja.
Und untersuchen
die Lady, die verdächtigt wird,
aus dem Weltall das erste kriminelle Delikt begangen zu haben.
Ja, genau. Sie ist eine meiner nächsten Kandidatinnen, die jetzt in der Woche untersucht wird. Wir untersuchen in diesem Versuch, wie sich der zirkadiane Rhythmus der Astronauten verändert. Also wie verändert sich seine Körpertemperatur über den Tag hinweg?
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Eins gehört.